Nur mal so gefragt. Es ist Mittagszeit, es ist hellichter Tag und du bist ein Geist. Geister erscheinen nicht bei Tag. Warum bist du dann hier und gehst mir auf die Nerven? Ein glucksendes Lachen ertönte. Vielleicht bin ich ja anders als andere Geister. So wie du ganz anders bist als deine Kollegen, Lucy. Die Whisperstimme verwandelte sich in einen kellertiefen Bass und dröhnte durchdringend wie eine Totenglocke. Anders, ausgestoßen und allein! Huch, das war ja gruselig. Jetzt habe ich mich beinahe selber gefürchtet. Jetzt warf ich ihm einen bösen Blick zu. Das war keine richtige Antwort. Ehrlich gesagt habe ich die Frage schon wieder vergessen. Du bist in der Lage, dich auch tagsüber zu manifestieren. Wieso? Naja, antwortete die Stimme. Der Hauptgrund ist wahrscheinlich mein Silberglaskerker. Er hält mich davon ab, hinauszukommen, aber er sorgt auch dafür, dass das Licht nicht mit voller Kraft hereinkommen kann. Ich lebe in beständigem Zwielicht und das bekommt mir wunderbar. Das grünliche Leuchten verblasste, sodass ich schon dachte, es sei erloschen, doch dann meldete sich die Stimme wieder zu Wort. Jetzt bist du aber an der Reihe. Was ist mit dir los? Warum bist du so niedergeschlagen? Vielleicht kann ich dir ja helfen. Ich legte den Kopf wieder aufs Kissen. Ach, es ist nichts. Von wegen nichts. Du glotzt jetzt schon eine volle Stunde an die Decke. Sowas tut niemandem gut. Als nächstes schneidest du dir noch mit dem rosa Einwegrasierer da drüben die Kehle durch oder versuchst, dich im Klo zu ertränken. Ich kannte Mädchen, die das gemacht haben, setzte der Geist im Plauderton hinzu. Also erzähl mir nichts. Es ist eure neue Sekretärin. Gar nicht. Inzwischen komme ich gut mit dir zurecht. Sie ist in Ordnung. Auf einmal. Ja, auf einmal. Irrtum. Der Ton des Geistes wurde plötzlich leidenschaftlich. Sie hat sich wie ein Kuckuck in einem Nest breit gemacht. Sie ist ein Eindringling in dem netten kleinen Königreich, das du dir aufgebaut hast. Und das weiß sie auch. Sie genießt es, dich aus der Fassung zu bringen. Solche wie sie kenne ich zur Genüge. Ja, ja. Ich wälzte mich ächzend herum und setzte mich auf. Sie hat mir letzte Nacht das Leben gerettet. Wieder das glucksende Lachen. Na und? Das haben wir doch alle schon mal. Lockwood, Cubbins, nicht zu vergessen ich. Ich kann schon gar nicht mehr zählen, wie oft ich dir das Leben gerettet habe. Ich wollte unbedingt mit einem Geist sprechen. Ich war so versessen darauf, dass ich meine Waffe weggelegt habe. Holly hat mich gerettet, und das bedeutet, diesmal ließ ich mich nicht unterbrechen. Dass die Sache für mich jetzt in Ordnung ist. Kapiert? Du brauchst nicht weiter über sie herzuziehen. Ich habe kein Problem mehr mit ihr. Wer hat dir eigentlich noch nicht den Arsch gerettet? Der alte Arif aus dem Eckladen bestimmt auch schon ein, zwei Mal. So ein Pechvogel, wie du bist. Ich warf eine Socke nach dem Glas. Halt die Klappe! Reg dich ab, entgegnete der Geist gelassen. Ich bin auf deiner Seite, auch wenn du das nicht zu würdigen weißt. Ein hilfreicher Kommentar hier, ein schlauer Tipp dort, so lautet mein Angebot und es ist gratis. Ich verlange höchstens ab und zu mal ein kleines Dankeschön. Ich stand auf und stellte fest, dass meine Beine unter mir nachgaben. Ich hatte nichts gegessen. Ich hatte nicht geschlafen. Ich redete mit einem Totenkopf. Kein Wunder, dass ich durch den Wind war. Ich bedanke mich jederzeit gern, gab ich zurück, wenn du mir etwas Nützliches erzählst. Vom Tod, vom Sterben, von der anderen Seite. Von all den Dingen, von denen du mir etwas erzählen kannst. Du hast mir ja noch nicht mal verraten, wie du heißt. Ein wispernder Seufzer. Ach, wenn das doch so einfach wäre. Es ist schwer, Leben und Tod zusammenzubringen, auch mit Worten. Wenn ich hier bin, bin ich nicht dort. Und dann wird alles verschwommen. Du müsstest das doch verstehen können, gerade du, Lucy, wie das ist, sich gleichzeitig in zwei Welten aufzuhalten. Es ist nicht leicht. Ich ging zum Fenster hinüber und betrachtete den Schädel, die zerklüftete Landschaft aus Knobeln und Kerben, die Nähte, die sich wie gewundene Flüsse durch eine öde Knochenlandschaft schlängelten. So nah war ich ihm noch nie gekommen, ohne dass ich gleich wieder die scheußliche Ektoplasmafratze davor geschoben hätte. Zwei Welten. Ja, genau so fühlte es sich an, in jenen kurzen Augenblicken, in denen ich einen übersinnlichen Kontakt herstellte. Auf dem Treppenabsatz im Dachgeschoss hatte ich zwei Wirklichkeiten auf einmal erlebt und die eine hatte die andere unterhöhlt. Dass ich meinen Degen weggelegt hatte, war verrückt gewesen, lebensmüde. Und doch war es völlig logisch und vernünftig, wenn man Verbindung zu einem Geist aufnehmen wollte. Völlig logisch und vernünftig, wenn man dem richtigen Geist gegenüberstand. Ich dachte wieder an den blutüberströmten Jungen. Und? Was glaubst du, weshalb du deine Waffe weggeworfen hast? Fragte die Stimme. Was glaubst du, weshalb du auf einmal so durcheinander warst? Das wird keiner deiner Freunde jemals nachvollziehen können. Es ist verzwickt und verwirrend, etwas zu können, was andere nicht vermögen. Mir kannst du es glauben, ich weiß es. Und was ist an dir so anders? Fragte ich. Es gibt so viele Arten von Besuchern. Kann schon sein. Die Stimme klang jetzt ein bisschen selbstgefällig. Aber ich möchte freiwillig zurückkehren, das ist der Unterschied. Ich hörte, wie es unten an der Haustür klingelte. »Ich muss aufmachen«, sagte ich, »sonst springt Lockwood aus dem Bett.« Als ich an der Zimmertür war, drehte ich mich noch einmal nach dem Glas um. »Danke«, sagte ich Dann ging ich nach unten. George und ich trafen uns auf der Treppe, als es gerade zum zweiten Mal klingelte. Lockwoods turbangekröntes Haupt schob sich bereits aus seinem Zimmer. »Wer ist das? Ein Klient?« »Das geht dich gar nichts an«, rief George zu ihm hoch. »Du bleibst liegen.« »Aber vielleicht ist es ein spannender Klient.« »Und wenn schon, ich erledige das, verstanden? Ich bin ein Stellvertreter. Leg dich sofort wieder hin.« »Ist ja gut.« »Versprochen?« »Versprochen.« Lockwood verschwand wieder. George und ich gingen kopfschüttelnd zur Tür. Draußen stand Inspektor Montague Barnes, der griesgrämiger und zerknitterter aussah denn je. Im trüben Nachmittagslicht war kaum zu erkennen, wo sein faltiges Gesicht aufhörte und der zerknauschte Regenmantel anfing. »Tag, Cubbins«, sagte er. »Und Miss Carlyle. Ich störe hoffentlich nicht. Darf ich kurz reinkommen?« Selbst wenn er uns gestört hätte, hätten wir ihn nicht wegschicken können. Wir baten ihn ins Wohnzimmer. »Sie haben ein bisschen Ordnung gemacht«, stellte er fest. »Ich wusste gar nicht, dass hier ein Teppich liegt.« »Ja, wir haben mal durchgeputzt.« George fragte in gewichtigem Ton. »Was können wir für Sie tun, Inspektor?« Barnes wirkte ungefähr so locker und entspannt, als stünde er in Plexiglasunterhosen vor uns. Er seufzte tief. »Mich hat gerade eine Miss Fiona Wintergarden angerufen. Eine sehr einflussreiche Dame. Es fällt mir schwer, ihr zu glauben, aber sie ist offenbar aufgrund eines Auftrags, den Sie letzte Nacht für Sie erledigt haben, sehr zufrieden mit Ihrer Agentur. Sie hat mich gebeten.« Dieses letzte Wort betonte er besonders und sah uns dabei mit einer Miene an, als wollte er sagen, wehe jemand widerspricht, dass ich ihre Dienste für den Einsatz in Chelsea anfordere. Ich bin vorbeigekommen, um Mr. Lockwood offiziell zu fragen, ob sich ihre Agentur an den Ermittlungen beteiligen möchte. Nachdem er gesagt hatte, was er zu sagen hatte, kniff er die Lippen wieder zusammen, aber da er sich seiner unangenehmen Aufgabe nun erledigt hatte, ließ seine Anspannung sichtlich nach und er fragte nach einer kleinen Pause, »Wo ist Mr. Lockwood eigentlich?« »Der ist krank«, erwiderte ich rasch. »Er wurde bei einem Einsatz in Miss Wintergardens Haus verletzt«, ergänzte George. »Ein Schlag auf den Kopf.« Ich nickte. »Womöglich eine Schädelfraktur. Auf jeden Fall sehr ernst. Er ist leider unabkömmlich.« »Macht aber nichts«, übernahm George wieder. »Ich bin sein Stellvertreter. Sie können genauso gut mit mir sprechen.« Er deutete auf den Besuchersessel und ließ sich selbst in Lockwoods Sessel plumpsen. »Tag, Barnes.« Lockwood kam forschen Schrittes ins Zimmer marschiert. Über dem Schlafanzug trug er seinen langen Morgenmantel, dazu orientalische Pantoffeln. Sein Turban sah noch größer, blutiger und schiefer aus als zuvor. Barnes starrte ihn an wie eine Erscheinung. »Stimmt was nicht?«, erkundigte sich Lockwood. »Nein, nein.« Der Inspektor riss sich zusammen. »Ihre Aufmachung gefällt mir. Kopfwunden stehen Ihnen ausgezeichnet.« »Danke. Bewegt den Hintern aus meinem Sessel, George.« »Also, habe ich richtig gehört. Sie bitten um unsere Unterstützung?« Barnes verdrehte die Augen, verzog den Mund und knetete konzentriert an seiner Hutkrempe herum. »Ja«, sagte er dann, »sozusagen. Die Epidemie in Chelsea nimmt immer schlimmere Ausmaße an, wir können jede Hilfe gebrauchen. Außerdem hat es letzte Nacht wieder Bürgerunruhen gegeben und das Sperrgebiet ist... Am besten machen Sie sich selbst ein Bild.« »So schlimm?« Barnes rieb sich mit den kurzen Wurstfingern die Augen. Seine Nägel waren bis auf die Fingerkuppen abgekaut. »Mr. Lockwood«, sagte er mit Nachdruck. »Es ist der reinste Weltuntergang.« Kapitel 14. Schon am folgenden Abend griffen wir Barnes Anregung auf und machten uns selbst ein Bild. Die Bebüb hatte sich auf dem Sloane Square am östlichen Rand der befallenen Gegend ein improvisiertes Hauptquartier eingerichet. Für die Öffentlichkeit war der Platz gesperrt. An Plakatwänden hingen riesige Warntafeln, uniformierte Beamte mit unbewegten Mienen kontrollierten die Eingänge. Lockwood, George und ich zeigten unsere Ausweise vor und wurden durchgewinkt. Auf dem Hinweg waren die Straßen ringsum still, dunkel und leer gewesen, aber man sah überall eingeschlagene Fenster, umgekippte Autos und andere Hinweise auf die jüngsten Unruhen. Im Gegensatz dazu herrschte auf dem hell erleuchteten Sloane Square hektische Betriebsamkeit. In der Mitte parkten Lastwagen mit Scheinwerferbatterien, die alles in erbarmungslos grelles Licht tauchten. Das Gras wirkte wie ausgebleicht. Die Gesichter der umherhastenden Agenten und Bebüb-Beamten waren leichenblass. Schwarze Kabel wanden sich wie monströse Adern über den glänzenden Asphalt und versorgten die Geisterlampen auf den umliegenden Dächern und die Heizstrahler von den Imbisswagen mit Strom. Heilloses Gedränge überall. Gruppen jugendlicher Agenten trabten hinter ihren erwachsenen Betreuern her, klopften wichtigtuerisch auf ihre Gürteltaschen und überprüften den Sitz ihrer Degen. Langhaarige Sensible warteten in Schlangen vor den Teeausschenken wie spalierstehende Trauerweiden. Nachtwachenkinder mit Schals und Pudelmützen scharten sich so dicht um die Heizstrahler, wie sie sich trauten. Erwachsene Bebüb-Angestellte in Anzügen eilten hin und her, als täten sie tatsächlich mehr für ihr Geld, als Kindern einen von übernatürlichen Ereignissen verwüsteten Bezirk von London zu entsenden. Ein Friseursalon an einer Ecke des Platzes war beschlagnahmt worden. Hier hatten Vertreter von Mallet und Söhne, der bekannten Degenfirma, eine Filiale eingerichtet, in der die einzelnen Teams, wenn sie von ihren nächtlichen Expeditionen in die verlassenen Gefilde des heimgesuchten Chelsea zurückkehrten, ihre Degen austauschen, reparieren oder auch nur von Ektoplasma reinigen lassen konnten. Auf der Westseite des Platzes hatte man eindrucksvolle 3 Meter hohe Absperrgitter mit Betonsockeln aufgestellt, die die hier einmündende Straße verbarrikadierten. Es handelte sich um die breite King's Road, die vom Sloane Square aus über eine Meile weit nach Südwesten zu den Lavendelfabriken auf dem Fulham Broadway führte. In friedlicheren Zeiten war die King's Road die zentrale Meile einer beliebten Einkaufsgegend, von der sich Wohnstraßen wie vom Schaft einer Feder abspreizten. Doch seit 6 Wochen hatte sich das Bild grundlegend gewandelt. Jetzt war ein verschlossenes, überwachtes Tor in Absperrung der einzige Zugang, daneben erhob sich ein gedrungener Wachturm aus Gerüststangen und Brettern. An diesem Turm sollten wir uns melden, so war es mit Barnes ausgemacht. Der Stellvertreter des Inspektors, ein gewisser Ernest Dobbs, empfing uns am Fuß des Gerüstes. Er war ein behäbiger junger Mann, ein typischer Bebüb-Beamter von den Blumenkohlohren bis hin zu den vorschriftsmäßig blitzblank geputzten Nagelschuhen. Er musterte uns skeptisch, bis sein Blick an der mit Pflaster befestigten Mullkompresse hängen blieb, die inzwischen über dem linken Auge auf Lockwoods Stirn prangte. Dann durften wir ihm auf den Turm folgen. Oben angekommen trat er einen Schritt zur Seite und sagte mit einer lässigen, weit ausholenden Geste: »Bitte sehr, Herrschaften, willkommen in Chelsea.« Die Geisterlampen auf der King's Road waren eingeschaltet und leuchteten wie 2 Ketten weißlich flackernder Lichtkugeln weit in die winterliche Dunkelheit hinein. Links und rechts von ihnen waren auf beiden Straßenseiten die Häuserfronten gerade noch auszumachen. Die Häuser waren dunkel, aber nicht stockdunkel. In manchen Fenstern schimmerte blaugrünes Anderlicht, das Flackern pulsierte und hin und wieder jäh erlosch. In der Ferne huschte eine fahle Gestalt über eine Kreuzung und verschwand in der Nacht. Ich hörte abgerissene Schreie, die der Wind herantrug, Bruchstücke von Klagelauten, die keinen Anfang und kein Ende hatten, sondern sich in einer sinnlosen Endlosschleife wiederholten. Unter einer Geisterlampe unweit der Absperrung stand eine kleine Schar Agenten zusammen. Die Beraterin erteilte irgendwelche Anweisungen, dann gingen ihre jugendlichen Untergebenen zu einem Haus hinüber und waren kurz darauf verschwunden. Neben dem Haus gähnte ein eingeschlagenes Schaufenster. Auf dem Bürgersteig lagen mit Salz und Eisenspänen vermischte Glasscherben. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sah man eine schwarz versenkte Ladenfassade, vor der sich der Asphalt nach einer Magnesiumexplosion zu Blasen aufgeworfen hatte. Auf der Straße selbst und zwischen den am Fahrbahnrand geparkten Autos lagen noch die abgerissenen Blätter und Zweige von den letzten Stürmen. In Hauseingängen flatterte zerfetzte Zeitungsseiten. Auf viele Fenster waren Geisterzeichen gemalt, die Einmündung in der Nebenstraße war zentimeterdick mit Eisenspänen bestreut. Hier wohnte oder arbeitete niemand mehr. Trotz der Barrikaden und der dämpfenden Wirkung des vielen Eisens war die Luft mit Unheil aufgeladen. Es war totes Gebiet. »Sehen Sie den Feinkostladen da links?«, fragte Dobbs. Dort hat er sich ein Laurer eingenistet, gleich hinter der Wursttheke. Ein viktorianischer Gentleman mit Zylinderhut. In der Kneipe gegenüber haben letztens mehrere Flimmerer und der Wiedergänger eines einarmigen Postboten in Unwesen getrieben. Fragen Sie mich nicht, warum. In der Nacht davor haben wir bei dem Wettbüro da drüben mehrere Albe einen Trupp Agenten von Grimble durch die Gassen gejagt. Erst auf der Hauptstraße konnten sie die Albe mit Leuchtbomben unschädlich machen, aber es war verdammt knapp. Und das alles nur auf diesem kleinen Abschnitt. Chelsea ist ja noch viel größer. Aber so können Sie sich vielleicht eine Vorstellung davon machen, womit wir es zu tun haben. Irgendwo im Nebel setzte ein dumpfes, rhythmisches Tack, Tack, Tack ein. Dort hinten wird eine Leiche exhumiert, erklärte Dobbs. Hier und da entdecken wir mal eine Quelle, aber keine davon ist der eigentliche Ursprung dieser Geisterplage. Er wandte sich ab. Ich schaute auf die scheinwerferbeleuchtete Oase des Sloane Square hinunter. Wollen Sie damit sagen, dass Sie mit diesem ganzen Aufwand hier noch überhaupt nichts erreicht haben? Nicht das Geringste. Wir trafen Inspektor Barnes in seiner Kommandozentrale an, einem düsteren Backsteingebäude an einer Ecke des Platzes, das sonst den Arbeiterverein von Chelsea beherbergte. Wir zeigten wieder unsere Ausweise vor, gingen durch einen belebten Flur voller Salzsäcke, dann eine Treppe nach oben und standen im ehemaligen Versammlungsraum. Trotz der vielen Schreibtische, Aktenschränke und hemdsärmeligen Bebüb-Mitarbeitern lag immer noch ein Hauch von Bier und Schinkenspeck in der Luft. Ganz hinten saß Barnes an einem Tisch, auf dem lauter halb ausgetrunkene Kaffeetassen standen. Ein Mitarbeiter hielt ihm irgendwelche Papiere zum Unterschreiben hin.